Es ist schön bei euch. Es ist ja das erste Mal, dass ich einen Sonntaggottesdienst hier bei euch erlebe. Ich war schon ab und zu mal hier, habe Verschiedenes erleben können, aber ich fühle mich wie zu Hause. Es ist schön, es ist der gleiche Gott in den ganzen christlichen Kirchen. Es ist so schön, begeisterte Menschen zu erleben, die Jesus erlebt haben, die begeistert sind von dem, was Jesus in ihnen getan hat und die wirklich vorwärts gehen. Und ich finde euer Motto so richtig gut, erfülltes Leben für dich und unsere Stadt. Für dich und unsere Stadt, denn die braucht es. Als ich über diese Predigt nachgedacht habe, über heute Morgen nachgedacht habe und überlegt habe, was dran ist, habe ich mich an etwas erinnert, was ich letztes Jahr erlebt habe und habe einfach empfunden, dass der Herr das auch hier hineingeben will. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Moment, wie mein letzter Sommerurlaub begonnen hat. Das war ganz interessant. Es ist ja jetzt auch Urlaubswetter. Man fühlt sich schon langsam nach Urlaub, aber der Sommer ist noch ein bisschen hin. Als ich mit meiner Frau in den Urlaub geflogen bin, wir sind nach Teneriffa geflogen, ist Folgendes passiert. Kurz, ungefähr eine halbe Stunde bevor wir gelandet sind, hat uns der Pilot darüber informiert, dass wir nicht in Teneriffa landen können, weil ein Flugzeug einen Schaden hatte und auf der Landebahn dort stand und das konnte nicht so einfach zur Seite geschoben werden, weil das ein bisschen schwerer ist als ein Auto. Und deswegen konnten wir nicht in Teneriffa landen. Er hat uns informiert, dass wir nach Gran Canaria umgeleitet werden. Und so sind wir nach Gran Canaria geflogen. Und es war nicht ganz klar, wie kommen wir von dort aus weiter. Und dann wurde dort ein bisschen überlegt. Wir saßen erst im Flugzeug und dann wurden wir in den Terminal reingelassen. Und dann wurden wir informiert, dass wir mit einer großen Fähre nach Teneriffa übersetzen sollten. Wir wurden in Busse verladen und sind dann quer über Gran Canaria gefahren bis hin zu einem Hafen. Und dann gingen wir auf so eine Fähre. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Wasser liebe, dass ich gerne auf dem Wasser bin. Wenn du in mein Büro kommst, dann ist so ein schönes Boot da, was meine Familie mir geschenkt hat, weil ich so wasserbegeistert bin. Und ich habe mich auf diese Überfahrt gefreut, habe gesagt, kostenlos noch eine Überfahrt, das ist doch klasse. Und dann sind wir angekommen in dieser Fähre und ich bin dann aufgestanden, um was zu essen zu holen für uns, bevor das Schiff losgefahren ist. Und dann, während ich in der Schlange stand zu diesem Kiosk hin, ist das Boot losgefahren. Und bis dahin hatte ich mich wohl gefühlt. Und der Punkt war, sobald wir aus dem Hafen raus waren, habe ich zunächst mal in mir etwas gemerkt. Aber das war eigentlich der Ausdruck von dem, was um mich herum vorging. Nämlich, dass es in meinem Magen plötzlich hoch und runter ging. Hoch und runter. Und dann habe ich realisiert, besonders bei einem Mann, der so 5 Becher Bier auf so einem Tablett hatte, dass der so plötzlich so durch das Schiff gelaufen ist, um zu seinen Freunden zu kommen. Und das Boot ging gefühlt 50 Meter hoch und wieder runter. Meine Frau sagte, das waren höchstens 3, aber für mich war das mehr. Und Ich wollte wirklich etwas zu essen kaufen, aber bis ich am Kiosk dran war, war ich so dankbar, dass ich nicht zu früh dran war, weil ich wusste, ich werde nichts essen können. Also habe ich ein Wasser für meine Frau geholt, ein paar Cracker und dann bin ich zu meiner Frau gekommen und habe ihr das gegeben und sie schaut mich nur an und sagt, ach du Armer, weil ich war käsebleich. Ich war total bleich. Das Ding ist mir so durch den Magen gegangen, das war grausam. Und eine Sache, über die war ich ganz glücklich, weil während ich zu meiner Frau zurückgelaufen bin, hatte ich gesehen, dass es anderen Passagieren ähnlich geht wie mir und hatte gesehen, dass in jedem Rückwand von den Vordersitzen schon so weiße Tüten waren. Ihr könnt euch vorstellen, wofür die sind. Ich war dankbar, okay, hier gibt es also Tüten, die einem im Notfall helfen. Und der Notfall hat nicht lange auf sich warten lassen. Nachdem ich das bei meiner Frau abgeliefert habe, habe ich die Tüte gegriffen und bin Richtung Toilette gerannt. Und dann, ich werde euch jetzt nicht weiter beschreiben, was dann passiert ist. Auf dieser ganzen Reise, 1,5 Stunden waren das, habe ich 5 von diesen Tüten gebraucht. Und schon nach der ersten denkt man eigentlich, da kann gar nichts mehr drin sein, da kann gar nichts mehr kommen in meinem Bauch, aber es geht immer weiter. Und das sind die Momente, wo du sagst, warum? Kann das nicht endlich aufhören? Halte ich das überhaupt noch durch? Du fragst dich, warum trifft es mich und nicht meine Frau? Nein, das habe ich nicht gefragt. Ich würde auch Mitleid mit ihr haben, nein. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe das männlich-ritterlich auf mich genommen. Aber es sind die Momente, wo du nicht mehr weiter weißt und wo du das Gefühl hast, wann hat das ein Ende? Eben noch hast du dich drauf gefreut und plötzlich bist du gefühlt im tiefsten Tal. Und auch wenn es auf dem Schiff vom tiefsten Tal wieder nach oben geht, freut dich das überhaupt nicht, weil du weißt, es geht wieder runter. Und warum erzähle ich das? Ich glaube, so vielen von uns geht das immer wieder. Wir erleben Phasen in unserem Leben, wo wir an unsere Grenzen kommen. Die Schwester eben hat von der Krebserkrankung erzählt und dem, was sie durchgegangen ist. Und sie hat erlebt, wie Gott mit ihr durchgegangen ist. Aber es sind so viele Situationen, wo wir trotzdem emotional ans Ende kommen. Wo wir emotional nicht mehr weiter wissen. Und deswegen habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, wenn du nicht weiter weißt. Und ich möchte euch in eine biblische Geschichte mit hineinnehmen aus dem Alten Testament. In 1. Könige 18 und 19 lesen wir das. Und ich gebe euch einfach kurz den Hintergrund von der Geschichte. Die meisten von euch werden diese Geschichte kennen. Es geht um den Propheten Elia. Und dieser Prophet wurde stark von Gott gebraucht. Und er lebte in einer Zeit, wo das Volk, angeleitet von König Ahab und seiner Frau Isabel, sich weit von Gott entfernt hatte. Und Isabel war eine Königin, die also viele Baals Priester in das Land geholt hat. Baal, das war der nicht echte, nicht der wahre Gott, sondern das war der Gott der umliegenden Völker, den die angebetet hatten an Form von Baals Statue, nicht der lebendige Gott. Und es kommt zu einem großen Showdown, wo Elia diese Baals Propheten, diese Baals Priester herausfordert. Und er sagt, kommt auf den Berg Karmel und ihr baut euren Altar, ich baue meinen Altar. Wir wollen sehen, wer der wahre Gott ist. Und der wahre Gott soll Feuer fallen lassen vom Himmel. Und diese 400 Baalspriester tanzen um ihre Altäre herum. Sie beten zu Baal, dass Feuer vom Himmel fallen möge. Aber es kommt nichts. Und Elia spottet über sie, weil er weiß, wer der lebendige und der wahre Gott ist. Und er spricht ein kurzes Gebet. Und Feuer fällt von Himmel auf den Altar, den er errichtet hat. So ein mächtiger Sieg. Und dann werden diese Baalspropheten umgebracht. Und Elia ist also gerade auf dem Weg von diesem Sieg. Und dann steigen wir ein in die Geschichte in 1. Könige 19, ab Vers 2. Ich lese euch ein paar Verse vor. Da sandte Isabel, das war also diese Königin, einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Also kurz gesagt, ich werde dich bis morgen einen Kopf kürzer machen. Und das ist ein Moment. Hier war eben noch ein Sieg, aber plötzlich kommt Angst. Plötzlich ist diese Bedrohung da und als Elia das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Burschen oder Diener dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und jetzt kommt es, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich ein und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Ein mächtiger Sieg und plötzlich eine Bedrohung und plötzlich wendet sich das ganze Blatt und plötzlich empfindet Elia sich in einer tiefen Hoffnungslosigkeit, in einer tiefen Depression. Und er weiß nicht mehr aus noch ein, er ist am Leben verzweifelt, sodass er betet, Herr, lass mich sterben, hol mich heim zu dir, was soll ich in diesem Leben hier noch machen? Die Bibel redet davon, dass wir in einem geistlichen Kampf leben. Dass wir, solange wir hier in dieser Welt sind, mit Umständen zu kämpfen haben, mit Situationen zu kämpfen haben, aber hinter vielen Umständen, auch hinter vielen Menschen und Angriffen von Menschen, wie hier diese Bedrohung durch Isabel, steckt letzten Endes nicht nur der Umstand oder nicht der Mensch, sondern der Feind. Satan, der versucht, uns niederzudrücken, uns zu zerstören, uns in die Verzweiflung hineinzubringen. Jesus redet von ihm und sagt, dass der Feind gekommen ist, zu rauben, zu stehlen und zu morden. Er will uns Lebensqualität rauben, er will uns Freude rauben. Und es ist ein Kampf, den wir hier zu kämpfen haben und den erleben wir in der Realität dessen, dass wir auch durchs tiefste Tal manchmal durch müssen. Und es ist interessant, dass die Bibel so ehrlich damit umgeht. Die Bibel malt nicht einfach nur schön, Erlösung macht alles. Ja, Erlösung macht alles und für die Ewigkeit haben wir Erlösung. Aber solange wir hier in dieser Welt leben, müssen wir durch solche Situationen immer wieder auch durchgehen, mal mehr oder weniger stark. Und wir können beten, wir können Gott drin erleben. Aber selbst wenn wir so nah mit Gott sind wie Elia, erleben wir, dass man manchmal am Leben verzweifeln kann. Dass man manchmal einfach nicht mehr weiß, wie soll ich jetzt noch weitergehen. Und das können die unterschiedlichsten Phasen in unserem Leben sein, aber es kann sehr herausfordernd sein. Aber dann passiert etwas. Und das ist interessant. Ich lese mal die nächsten Verse ab Vers 5. Also er schläft dort unter dem Ginsterstrauch, verzweifelt, in Depression eingehüllt. Und dann heißt es, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Als ich diese Passage gelesen habe, ist mir eine Sache deutlich geworden. Egal wie herausfordernd die Situation ist, Gott wird uns nie im Stich lassen. Gott hat die Situation nicht aufgelöst. Elia war immer noch depressiv, er war immer noch verzweifelt, aber Gott kommt und gibt das, was zunächst mal nur hilft, weiter zu leben. Gott bringt in solchen Situationen nicht immer sofort mit Pauken und Trompeten die Lösung, die wir uns wünschen, sondern er gibt uns das, was wir brauchen, um weiter zu leben. Und wir werden gleich sehen, auch warum er das so macht. Weil wir müssen eins verstehen, Gott hat eine andere Perspektive wie wir. Wenn wir im tiefsten Tal sind, dann sehen wir nur das Tal und die Berge nebendran und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Gott selbst steht ja mit etwas Abstand. Er ist der Herr über Raum und Zeit und er sieht den gesamten Weg. Er sieht die Siege genauso wie die Täler. Er sieht jede Situation unseres Lebens. Er hat eine ganz andere Perspektive. Er hat die Ewigkeitsperspektive und er weiß, dass das, wo wir hier und jetzt durchgehen, dass das ein kleines Momentum im Vergleich zu dem ist, was er insgesamt vorhat. Er hat eine viel, viel größere Perspektive. Deswegen hat er auch eine andere Perspektive, wenn er ein Tal unseres Lebens anschaut, wenn er eine Verzweiflung wie bei Elia anschaut, sogar eine Todessehnsucht anschaut, die einer seiner Kinder haben kann. Er hat eine andere Perspektive, wenn er da drauf schaut. Und wir wünschen uns, wenn wir in dem Tal sind, wenn wir in der Situation sind, dass Gott sofort eine Lösung schafft, dass er uns hilft, irgendwie das zu überwinden und siegreich und er der Isabel mit einem Blitzschlag einen verpasst und der Sieg ist da und endlich kommt das Volk zurück. Aber so arbeitet Gott nicht immer. Manchmal macht er das, preis sei ihm, aber so oft geht er einen anderen Weg und gibt etwas, was uns hilft zu überleben. Er gibt Elia Brot und Wasser. Das ist kein besonderer Luxus, aber es hilft zum Überleben. Und manchmal kommen wir in solche Situationen und fragen uns, warum Gott greifst du nicht ein? Und man vergisst dabei, dass er uns das gibt, was uns hilft, die nächsten Schritte zu gehen. Dass er uns hilft, durchzugehen durch die Situation, in die wir da hineingekommen sind. Gott versorgt in den schwachen Momenten. Er wird uns nie alleine lassen. Das ist das, was wir hier sehen. Wir mögen ihn nicht groß sehen. Engel, wie er hier kam, sieht man normalerweise nicht. Ich weiß nicht, ob Elia ihn gesehen hat. Ich weiß nicht, wie er seine Stimme wahrgenommen hat. Aber normalerweise sehen wir Gott nicht groß. Aber was wir wahrnehmen, ist die natürliche Versorgung. Es war etwas ganz Natürliches, was einfach geholfen hat, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen. Und das ist das, was so oft geschieht. Und wenn wir diese Geschichte hier sehen, dann sehen wir, dass Gott ihm etwas gegeben hat, nämlich Wasser und Brot, eine Nahrung, um einen Weg zurückzulegen, 40 Tage, 40 Nächte durch die Wüste, bis hin zu dem Berg Horeb. Hier heißt es der Berg Gottes, das ist der Horeb. Und es ist interessant, wenn wir uns ein bisschen über diesen Berg Gottes Gedanken machen. Es war der Ort der Begegnung mit Gott. Es war der Ort, wo Mose schon seine Berufung bekommen hat, als er noch als Hirte unterwegs war. Der Horeb, das ist so, man glaubt, dass es so ein Gebirgszug ist, da im Süden von Israel. Und auch wo Sinai dazugehört, ein Bergteil sozusagen dieses Gebirgszuges, davon gehen die meisten aus. Und es war der Berg, wo Mose seine Berufung hatte. Es war der Berg, wo Gott gesprochen hat, wo Gott sein Gesetz gegeben hat, wo Gott sich dem Volk offenbart hat. Ein Ort der Begegnung mit Gott. Und ich glaube, wenn wir uns das anschauen und überlegen, was ist der Horeb in unserem Leben? Es ist der Ort der Begegnung mit Gott, wo sich am Ende alles verändert. Aber manchmal ist es so, dass wenn wir in das Tal hineinkommen, wir nicht sofort am Horeb sind, sondern dass hier eine Wegstrecke zu gehen ist, bis wir in diesem Ort der Begegnung mit Gott ankommen, wo die Fragen irgendwie zu einer Antwort kommen. Und es ist interessant zu sehen, dass hier eine Wegstrecke ist von 40 Tagen, die er laufen muss. Er ist nicht von Gott dorthin gebeamt worden, so würden wir uns das wünschen. Aber nein, er musste laufen, er musste gehen, 40 Tage, 40 Nächte, müde, übernächtigt. Und er ist gelaufen und er ist gelaufen und er ist gelaufen. Er hat die Kraft von Gott bekommen, weiterzugehen, aber das war kein Zuckerschlecken, dieser Marsch. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich so kurz darüber nachgedacht, was die Zahl 40 in der Bibel bedeutet. Denn diese Zahl finden wir häufiger in der Bibel. Und diese Zahl 40 in der Bibel zeigt eigentlich immer etwas an. Es ist eine Phase, es ist eine Zeitspanne, in der bestimmte Dinge geschehen und dann geht etwas zu Ende und die Zeit ist erfüllt, etwas ist abgeschlossen, sodass etwas Neues kommen kann und geschehen kann. Ich möchte euch zwei Beispiele geben. Jesus wurde getauft und wir lesen, dass der Heilige Geist auf ihn kam. Und dann, ist interessant, führt ihn der Heilige Geist für 40 Tage in die Wüste. 40 Tage, wo er Gott sucht, wo er betet, aber auch wo er versucht wird über die Maßen, was sonst menschliche Versuchungen kaum ertragen kann, und er überwindet, und am Ende der 40 Tage, als diese Zeit um war, heißt es, dass er nicht, am Anfang heißt der Heilige Geist kam auf ihn, und plötzlich heißt es, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes aus dieser Zeit hervorgegangen ist. Die 40 Tage sind zu Ende gekommen und der Dienst Jesu hat begonnen. Eine komplett neue Phase hat begonnen nach diesen 40 Tagen. Wenn wir uns anschauen, das Volk Israel in der Wüste, sie sind 40 Jahre durch die Wüste gegangen, bevor sie in das verheißene Land hineinkommen konnten. Warum waren das 40 Jahre? Es hat 40 Jahre gedauert, bis eine ganze Generation des Unglaubens gestorben war, sodass die nächste Generation mit Glauben erfüllt das Land erobern konnte. Etwas musste in diesen 40 Jahren geschehen als Vorbereitung für das Neue, was Gott vorhat. Und ich glaube, wenn wir durch so ein Tal durchgehen und es sich hinzieht und wir manchmal nicht wissen, warum ist die Heilung nicht da, warum ist der Durchbruch nicht da, warum gibt es noch keine Lösung in meiner beruflichen Situation, warum gibt es noch keine Lösung in meiner Ehesituation. Sehr, sehr häufig ist es, dass Gott diese Zeit braucht, um etwas zu tun, was man mit dem natürlichen Auge gar nicht wahrnimmt. Damit wir durch etwas hindurchgehen und bereit sind für das Neue. So wie in dem Volk Israel eine Generation des Unglaubens sterben musste, vielleicht muss in uns etwas sterben, etwas zu Tode kommen, was nur durch die Zeit hindurch geschieht. Vielleicht muss Bitterkeit in unserem Leben sterben. Vielleicht muss ungeheilte Vater- oder Elternerfahrung in uns sterben, damit wir in das Neue hineinkommen. Vielleicht muss Egoismus sterben. Es können so viele Dinge sein, die nicht von jetzt auf gleich geschehen, sondern die in so einem Prozess geschehen, wo man durch einen schweren Prozess hindurchgeht und man hat keine Antworten. Das Schlimme für diese Phase ist in der Regel, dass wir keine Antworten haben. Und Menschen fangen an, Gott anhand der Umstände, durch die sie leben, zu hinterfragen und sagen, Gott, warum? Anstatt dass wir anfangen, die Umstände mit den Augen Gottes zu sehen und zu verstehen, Gott hat einen Plan. Gott hat die Kontrolle nie verloren. Sondern er gibt mir genug, dass ich an den Punkt kommen kann, wo, was auch immer meine Zahl 40 ausdrückt, damit ich durch bin, hin zu dem Neuen und ihm tatsächlich begegnen kann. Gott lässt dich nie alleine. Gott ist mit dir unterwegs, um dich an das Ziel zu bringen. Und es mögen 40 Tage sein, es mögen 40 Wochen sein. Ich fand interessant das Zeugnis von der Schwester, das waren jetzt auch 10 Monate, 40 Wochen, wo sie durch ein Tal der Krankheit hindurchgegangen ist. Aber mittendrin zu erleben, dass Gott einen nicht verlassen hat, sondern dass Gottes Treue mit uns geht. Und dass Gott, auch wenn wir die Antworten auf unsere Fragen nicht haben, wissen können, er ist da und er tut ein Werk in uns. Gott hätte die Schwester auch körperlich heilen können, aber wie viel wertvoller ist diese innere Heilung, die ein ganzes weiteres Leben hindurch trägt und die Beziehung zu Gott auf eine neue Ebene bringt und sie ganz neu freisetzen wird, auch für andere Menschen da zu sein, weil sie eine geheilte Gottesbeziehung hat. Gott ist in Kontrolle. Er hält die Zügel in der Hand. Auch wenn wir nicht weiter wissen. Und dann kommt Elia an den Berg Horeb. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, ich habe gerade letzten Sommer mich mit dieser Geschichte intensiver auseinandergesetzt und ich fand diese Geschichte eigentlich komisch. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Das ist erst mit der Zeit gewachsen. Weil wenn du dann liest ab Kapitel 9, wo Elia dann am Berg Horeb ist, er hat also diese 40 Tage hinter sich, er kommt an den Berg Gottes, an den Ort der Gottesbegegnung und dann steht da, dass Gott ihn fragt, warum bist du hier? Und dann jammert der Elia und sagt, Herr, du weißt, ich habe für dich geeifert und ich bin alleine übrig geblieben, ich habe für dich die Fahne hochgehalten, Isabel hat die anderen Propheten umgebracht und eigentlich will ich nicht mehr. Und er klagt Gott sein Leid aus dieser ganzen letzten Phase hindurch. Und dann gibt Gott keine Antwort. Und Elia legt sich dort in eine Höhle und er schläft eine Nacht. Nee, das hat er vorher gemacht. Er hat erst eine Nacht geschlafen, nach 40 Tagen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann redet Gott mit ihm und sagt, okay, stell dich an den Rand, also dieser Höhle, von dem Berg sozusagen, denn ich will da vorbeigehen. Und dann taucht Gott scheinbar auf, erst mit einem mächtigen Erdbeben, die Erde rumort, ein mächtiger Sturm kommt. Aber in der Bibel heißt es immer, und Gott war nicht in dem Erdbeben. Und Gott war nicht in dem Sturm. Und dann kommt eine Feuersäule, die vorbeizieht, wie im Alten Testament schon, wie sie vor dem Volk Israel hergezogen ist. Und auch da heißt es, und Gott war nicht in dem Feuer. Und dann wird es still. Und dann kommt so ein Säuseln. Und dann heißt es, und Gott war in dem Säuseln. In diesem leichten, sanften Wind. Und Gott fragt wieder, Elia, was machst du hier? Und Elia benutzt die gleichen Worte wieder und sagt, Herr, ich habe für dich geeifert. Isabel hat die anderen Propheten umgebracht. Und was soll das eigentlich alles? Und er klagt Gott sein Leid. Und dann, als ich die Antwort Gottes gelesen habe, habe ich gedacht, Gott, ich verstehe dich jetzt überhaupt nicht mehr. Weil was ich getan hätte. Wenn ich Gott wäre, ich hätte gesagt, meinen Arm um Elia gelegt oder ich weiß nicht, wie Gott das aus der Unsichtbaren, also irgendwie ihm meine Liebe gezeigt, hätte gesagt, Elia, du hast echt ein hartes Leben gelebt. Ich danke dir dafür. Komm, ruh dich mal bei mir aus. Sei jetzt einfach mal du selbst. Empfang meine Vaterliebe. So hätte ich reagiert. Und dann habe ich aber Folgendes gesehen, wie Gott reagiert. Gott geht überhaupt nicht auf die Klage von Elia ein, sondern er sagt, Elia, jetzt sollst du hingehen und du sollst den Hazael oder irgendeinen zum König über Aram salben. Dann sollst du Jehu zum König über Israel salben. Du sollst deinen Nachfolger salben. Also mach dich auf und geh wieder los. Und im Übrigen, du bist eigentlich gar nicht alleine, sondern es sind noch 7000 andere im Volk, die auch nicht ihre Knie gebeugt haben vor Baal und vor der Königin. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Gott, warum zeigst du so wenig Mitleid? Warum gibst du ihm gleich einen neuen Auftrag? Und dann ist mir etwas bewusst geworden. Gott war in dem Säuseln. Gott war da. Elia war in der Gegenwart Gottes angekommen. Und ich glaube, was Gott hier sagt, ist, du suchst Antworten, aber ich bin die Antwort. So viele von uns, wir wünschen uns Antworten auf unsere Fragen. Wir wünschen uns Erklärungen, wir wünschen uns Mitleid, wir wünschen uns abgeholt zu werden. Und Gott sagt, alles, was du dir wünschst, das bin ich. Wenn du in meiner Gegenwart ankommst, dann hört das Fragen auf. Ich glaube, dass Gott sagt, so viele Menschen wünschen sich Antworten auf die Fragen ihres Lebens durch die schwierigen Zeiten hindurch, wünschen sich Antworten auf die Herausforderungen. Aber ich bin die Antwort. Eine Antwort, etwas zu wissen, warum Dinge geschehen, würde dir nicht helfen, aber ich helfe dir. Wie oft habe ich das erlebt und ich vermute, ihr hier in eurer Gemeinde genauso. Wir kommen herausgefordert vom Alltag, eine schwierige Woche, beruflich vielleicht Dinge komplett schief gelaufen. Wir kommen mit 1000 Fragen in den Gottesdienst und wir kommen in so eine Lobpreiszeit wie vorhin. Wir kommen in die Gegenwart Gottes mit den Geschwistern in der Gemeinde und wir fangen an, Gott anzubeten. Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Die Fragen von der Woche sind nicht gelöst. Wir haben noch keine Antworten. Aber habt ihr das auch erlebt, dass es plötzlich unwichtig wird? Dass man plötzlich weiß, ich bin nicht alleine. Gott, der mich bis hierher gebracht hat, er wird auch mit mir weitergehen. Und es ist kein Problem mehr, in die nächste Woche zu gehen oder wie Elia den nächsten Auftrag zu haben. Warum? Weil er erlebt hat in der Gegenwart Gottes. Verändert sich alles. Wir suchen Weisheit in unserem Leben. Und die Weisheit ist keine Kopfweisheit, sondern die Weisheit ist eine Person. Es ist Gott selbst. Wir suchen eine Antwort, aber die Antwort ist nicht eine Wissensantwort, sondern die Antwort ist Gott selbst. Es ist eine Person, die uns begegnen will. Wir suchen Liebe und es gibt eine Person, die sagt, ich bin Liebe. Gott selbst ist die Person, die uns in seine Gegenwart ruft und die uns deutlich macht, ich brauche nicht zuerst veränderte Umstände, sondern alles, was ich brauche, ist in der Gegenwart Gottes. Er selbst ist die Antwort. Wir suchen so oft nach Lösungen, nach Auswegen aus den Herausforderungen, die wir haben. Und das ist auch okay. Ich glaube, dazu sind wir auch gemacht. Natürlich hat Gott uns ja auch den Verstand gegeben. Wie kommen wir durch Prozesse durch? Wie durchleben wir das? Aber eine Sache, die Gott sagt, ist, vergiss mich nicht mittendrin, sondern suche mich, weil ich alles bin, was du brauchst. Weil ich alles bin, was du wirklich brauchst. Im Propheten Amos im Alten Testament redet Gott und sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Sucht mich und ihr werdet leben. Und das Interessante, und das empfinde ich so wichtig auch für die heutige Zeit, wenn wir im neuen Bund leben, dass wir eine Sache verstehen. Im Alten Testament war der Wohnort Gottes beim Volk Israel im Heiligtum, im Tempel oder in der Stiftshütte vorher. Es war ein Ort und man ist hingepilgert, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Elia musste diesen Weg zurücklegen, um Gott auf diese Art zu begegnen. Es waren besondere Orte, an denen Gott aufgetaucht ist. Und ich glaube, auch heute gibt es solche besonderen Orte. Aber das Interessante ist, wir müssen nicht kilometerweit pilgern, sondern ihr hier habt eine Gemeinde, ihr habt Kleingruppen, die jetzt wieder anfangen. Und jedes Mal, wenn du in eine Kleingruppe gehst, Jesus hat versprochen, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich in der Mitte. Das heißt, wenn du in eine Kleingruppe hineingehst, Teil davon bist, du kommst jedes Mal wieder hinein in die Gegenwart Gottes. Du musst nicht 40 Tage pilgern bis zum Horeb. Das kann manchmal die schwierigen Phasen beschreiben. Aber die Schwester hat es doch beschrieben. Sie musste durch diese 40 Wochen hindurchgehen. Aber wie die Kleingruppe ihr geholfen hat, durch diese Zeit hindurchzugehen. Die Liebe der Geschwister, die da ist, die durchträgt, die Gebete, die durchtragen und selber in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Die Gegenwart Gottes ist für uns jederzeit erreichbar. Die Gegenwart Gottes ist sonntags da. Das ist super, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Aber die Gegenwart Gottes, Gott selbst, ist für dich erreichbar, wenn du ihn suchst, wenn du dir Zeit nimmst und wenn du sagst, Gott, dich will ich finden als Antwort auf meine Herausforderung. So oft, wenn wir in dieser Phase sind, wo Dinge nicht klar sind, so habe ich das bei mir erlebt, der Druck des Lebens steigt, ich habe keine Antworten. Und was mache ich? Ich denke mir, ich habe einen guten Fernsehabend verdient, um den Druck einfach mal zu vergessen. Schütte mir ein schönes Glas Wein ein und setze mich hin und schaue irgendeine Serie, 5 Folgen hintereinander. Ihr seid nicht so unfrommig, gell? Aber das ist so der Mechanismus, den wir manchmal haben. Anstatt dass wir zu Gott hingehen, ziehen wir uns zurück und lenken uns ab. Aber was man hinterher merkt, Sachen werden nicht gelöst. Es ist ein Unterschied, ob ich mich zurückziehe, mich berieseln lasse vom Fernseher oder irgendwie so ablenke, wie es manche Leute auch machen, habe ich bei uns in der Gemeinde erlebt, und sagen, ich bin einfach zu müde, zu schlapp, der Druck ist zu groß, um in eine Kleingruppe zu gehen. Und man zieht sich zurück, aber die Antwort wäre Gott, der einem im Rahmen der Kleingruppe begegnet. Und so oft geht man seinen eigenen Weg, sucht seine Mechanismen, wie man irgendwie mit dem Druck des Lebens umgeht. Aber lass mich eins sagen, es gibt nur eine Antwort auf den Druck des Lebens und das ist Gott selbst. Das ist Gott selbst. Und er wartet auf dich, er sehnt sich nach dir, er will dir begegnen. Ich weiß nicht, in welcher Phase du dich gerade empfindest in deinem Leben, vielleicht bist du auf dem Berg Karmel und du hast gerade einen Sieg im Leben und es läuft alles hervorragend und du bist begeistert. Und ich wünsche dir, dass es immer so bleibt. Aber das Leben und die Lebenserfahrung sagt uns und die Bibel sagt uns, dass es auch andere Phasen gibt. Vielleicht bist du im Tal der Depression, im Tal der Krankheit, im Tal der Verzweiflung. Lass mich einfach eins sagen, Gott ist da und er gibt dir genug, um durchzugehen, er gibt dir genug, um ans Ziel zu kommen. Und er schenkt dir Begegnungen, die Orte seiner Gegenwart. Der Berg Horeb ist nicht ein Berg, wo du hinpilgern musst. Aber es ist schon etwas, wo man sich auf den Weg macht und sagt, ich gehe in meine Kleingruppe, ich nehme mir meine Zeit mit Gott. Für mich selber, ich habe viel Verantwortung in unserer Gemeinde, für mich selber, ich merke das, wenn ich in Zeiten mit Druck und mit Verantwortung diese Zeit morgens, die ich mit dem Herrn habe, mir nicht suche, dann vermehrt sich der Druck. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, dann verringert sich der Druck. Obwohl es manchmal mehr Arbeit und mehr Verantwortung ist. Das ist das Wunder seiner Gegenwart. Und ich möchte dir Mut machen. Er ist da für dich. Du darfst ihn suchen und er lässt sich finden. Lass mich beten. Ich möchte beten für uns alle, dass wir den Weg in die Gegenwart Gottes finden. Dass wir in den Herausforderungen unseres Lebens nicht hängen bleiben, nicht stecken bleiben, nicht aufgeben, sondern dass wir wirklich uns auf den Weg machen und dass wir diese Horeb-Momente in unserem Leben Tag für Tag wieder neu erleben können und erleben, dass er mit uns durchgeht. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein treuer Gott bist. Herr, ich danke dir, dass du in deinem Wort auch so ehrlich bist und nicht sagst, wenn wir unser Leben dir übergeben, ist plötzlich alles immer nur noch gut. Herr, aber wenn diese Zeiten kommen, dann dürfen wir erleben, dass du mit uns bist. Es mag manchmal nur scheinbar reichen, um zu überleben, aber du gibst uns genug zum Überleben. Du gibst uns genug zum Durchgehen. Du lässt Prozesse zu, um uns zu verändern und du schenkst uns immer wieder deine Gegenwart, die alles verändert. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für deine Herrlichkeit, die wir erleben können. Danke, dass du die Antwort bist. Auch wenn wir nicht alle Antworten im Kopf haben, aber wenn wir dich im Herzen haben, haben wir alle Antworten, die wir brauchen. Und ich möchte jetzt einfach für Situationen beten, für Menschen hier unter uns, die sich gerade in diesem Tal der Verzweiflung, Frustration oder was auch immer es ist, befinden, wo du deine Herausforderung hast. Wenn du da drinnen bist, wenn du dich da drinnen empfindest, wenn du das auch gemerkt hast, Gott hat dir genug gegeben, dass du noch lebst, aber es ist, du bist noch nicht angekommen. Ich möchte einfach beten, dass Gott diesen Schleier, im Tempel hat er den Vorhang zerrissen, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist passiert in dem Moment, als Jesus für dich gestorben ist. Und ich möchte dafür beten, dass dieser Vorhang auch für dich zerreißt, dass auch wenn du noch in den 40 Tagen oder Wochen oder Jahren drin bist, dass du trotzdem in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt einfach mal Gott entgegenstreckst, vielleicht einfach eine Hand Gott entgegenstreckst. Wir haben die Augen geschlossen, aber dass du in deiner Situation dich Gott entgegenstreckst und sagst, Gott, öffne den Vorhang vor mir, dass auch in dieser Zeit ich dich immer wieder finde, dass auch in dieser Zeit ich deine Gegenwart finde. Und Herr, du siehst diejenigen hier, die ihre Hand gehoben haben. Du siehst diejenigen hier, die auf der Suche sind. Du siehst diejenigen hier, die durch eine Herausforderung, durch eine schwierige Phase ihres Lebens gehen. Und ich möchte dich bitten, möchte deine Kraft hineinrufen, die Kraft deines Kreuzes, die den Vorhang zerreißt. Und ich bete aus in dem Namen Jesus, dass niemand euch hindern kann, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Niemand darf euch abhalten, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Auch wenn der Feind redet und sagt, du bist es nicht wert. Auch wenn der Feind dir sagt, du hast eh schon versagt. Oder bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Ich spreche die göttliche Wahrheit aus. Der Weg für dich ist frei in die Gegenwart Gottes. Und niemand kann dich von der Liebe Gottes, die auf dich wartet, trennen. Niemand kann dich davon abhalten, dass du die Antwort in der Gegenwart Gottes findest. Gott ist deine Antwort. Und ich bete, Herr, dass du Menschen heute hilfst, eine Entscheidung zu treffen und das auch umzusetzen. Nicht wegzulaufen und sich nicht abzulenken. In einem gewissen Rahmen, ja, einfach zur Erholung und zum Ausspannen, aber doch immer wieder den Weg zu finden, zurück in deine Gegenwart, zurück an den Ort, wo du zu Hause bist, in der Gemeinschaft deiner Kinder, Herr. Danke, dass du uns Gemeinde gegeben hast. Danke, dass du uns lebendige Kirche gegeben hast, auch diese Kirche hier, die so einen starken Unterschied macht im Leben. Herr, ich danke dir dafür. Und ich bete, Herr, gerade auch jetzt in diese neue Phase hinein, wo die Kleingruppen beginnen, Herr, dass jede Kleingruppe dich mächtig erfährt, weil du in der Gegenwart deiner Kinder lebst, die sich in deinem Namen versammeln. Und so rufe ich einfach in diese neue Phase der Kleingruppen auch hinein, dass die Gegenwart Gottes euch erfüllt, dass ihr die Gegenwart Gottes erlebt, dass Gott redet, dass Gott die Geschwister benutzt, um zu euch zu reden. Und ich spreche es über euch aus, dass nichts und niemand die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes von euch wegnehmen kann. Und ich möchte einfach die Frage stellen, während alle die Augen geschlossen haben, ob vielleicht heute jemand hier ist, der sagt, ich habe diese persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus noch gar nicht. Aber ich würde gerne in die Hand Gottes einschlagen. Ich würde gerne ein Freund, eine Freundin Gottes werden. Ich würde gerne in diese Beziehung mit Gott eintreten. Ich möchte durchstarten. Vielleicht hattest du das früher mal. Vielleicht hast du etwas erlebt. Du bist eigene Wege gegangen. Oder vielleicht hast du das nicht. Vielleicht besuchst du diese Gemeinde seit einiger Zeit oder heute zum ersten Mal, aber du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, dein Leben in Gottes Hand zu legen. Dann ist jetzt ein Moment. Ich würde gerne von hier vorne kurz für dich beten. Ich möchte einfach fragen, wenn das dich betrifft, während alle die Augen geschlossen haben, wenn du sagst, ich möchte mein Leben heute in Gottes Hand legen und einen Bund mit ihm schließen, dann lade ich dich ein, dass du kurz die Hand hebst, damit ich das sehen kann. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte das? Ich möchte mein Leben mit Gott leben. Ist jemand da? Heb einfach kurz die Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da? Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte ganz kurz ein Gebet sprechen. Wir nennen das immer ein Lebensübergabegebet. Ein Gebet, wo man sein eigenes Leben an Gott übergibt. Sein Leben Gott anvertraut. Und ich lade die Personen ein, die eben die Hand gehoben haben, mir dieses Gebet nachzusprechen. Aber ich lade die Gemeinde ein zur Unterstützung, dass nicht diejenigen nur alleine beten, aber die Gemeinde zur Unterstützung, das Gebet einfach mitzusprechen, zur Unterstützung für die Personen, die eben die Hand gehoben haben und gesagt haben, das ist das, was sie wollen. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir und ich vertraue dir mein Leben an. Ich lege mein Leben in deine Hand. Vergib mir mein Versagen und mach mich neu. Ab heute will ich mit dir leben. Ich sage heute, du bist mein Herr und mein Gott. Ab heute lebe ich mit dir. Amen.